SR3 Fokus.
Ihr hört den Fokus, mein Name ist Hannes Hug. 17 Jahre lang war Hans Zoss Direktor der Strafanstalt Thorberg im Kanton Bern. Seit einer Woche ist er pensioniert. Heute ist er mein Gast hier im Fokus. Hans Zoss, seit einer Woche pensioniert, wie geht's?
Blendend, merci vielmals. Ich geniesse es. Es ist jetzt noch ein bisschen wie Ferien. Es wird sicher mal anders werden, wenn ich dann nach 2-3 Wochen nicht wieder arbeiten. Aber bis jetzt habe ich es unheimlich genossen.
Ihr seid nach dem Gymnasium an der Uni, habt ein Medizinstudium angefangen, habt dann aber gewechselt auf Theologie, seid Pfarrer gewesen in Wattenwil, im oberen Gürbental, seid dann in der Stadt Bern, Heilige Geistkirche, habt dort predigt, seid zu der UNO als Kriegsbeobachter auf dem Balkan und seid dann vor 17 bzw. 18 Jahren in der Strafanstalt Thorberg als Direktor. Das ist ein recht unorthodoxer Weg eigentlich. Mögt ihr euch erinnern an euren ersten Arbeitstag auf dem Thorberg?
Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich bin mit gemischtem Gefühl in Krauchtau gefahren, auf den Berg hochgelaufen. Ich habe ja vom Strafvollzug keine Ahnung gehabt. Ich hatte keine Ahnung von Betriebsführung. Also, das hat mir schon ein bisschen Bauchweh gemacht. Ich wusste, was da für Zahlen sind, wie das Budget ist. Also, Verantwortung für mehrere Millionen.
Was hat nicht denn mehr Schiss gemacht, die Leute oder die Zahlen?
Die Leute haben mir nicht Angst gemacht. Weil als Pfarrer sollte ihr eigentlich auf Leute zugehen können. Ich glaube, das ist mir immer gelungen, auf Leute zuzugehen. Ich hatte keine Bedenken gehabt im Umgang mit den Leuten, wobei ich schon gewusst habe, im gesamten Laden von etwa 200 bis, also es sind etwa 300 Leute mit den Gefangenen zu führen, ist nicht ganz einfach, aber ich habe mir dazu getraut. Ich muss mich noch etwas Zweites erinnern. Ich bin im Schloss, wo die Verwaltung drin ist, eine grosse, eine lange Stege aufgelaufen, da muss man rauf für die Verwaltung und oben sind die damaligen beiden Adjunkten haben mich oben erwartet und sie so mit verschränkten Armen oben steigen gestanden. Von unten hat das so wie eine Barriere ausgesehen. Ich dachte, wow, da musst du durch. Es war überhaupt nicht das gewesen. Sie haben mich sehr herzlich empfangen, haben mich am Anfang fast auf Hände gedreht, haben mir wirklich alles gezeigt und mein heutiges Wissen vom Strafvollzug verdanke ich auf der einen Seite Herr Gotthardi, der dann Betrieb hatte, Herr Kohl, der den Vollzug gemacht hat, die haben eigentlich nachher in die Finessen und die Kunst vom Strafvollzug eingeführt.
Ich habe es gesagt, ihr habt Theologie studiert, habt als Pfarrer gewirkt, dann zum Gefängnisdirektor da, sage ich jetzt, glaube ich, die meisten Leute, wie passt das überhaupt zusammen? Der Pfarrer sorgt sich doch immer um seine Schäfchen und der Gefängnisdirektor versteckt oder schließt die versprengten Schäfchen weg.
Ja, wir haben uns natürlich auch um die Schäfchen gesorgt. Wie es ab ist, haben wir es gesucht. Das ist durchaus biblisch, neutestamentlich. Also, ich habe dort keinen Unterschied drinnen gesehen.
Aber ihr versteht
natürlich ich verstehe das. Ich kann es vielleicht so probieren zu erklären. Im Pfarramt habt ihr mit Menschen zu tun. Und ihr habt vor allem mit Menschen zu tun, gerade wie es in der Theologie redet man von Kasuali, also wie es Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung geht, hat mit Menschen zu tun, an Schnittstellen oder an Grenzstellen vom Leben. Und das sind nicht nur schöne Grenzerfahrungen. Todesfall ist sehr einschneidend, aber auch zu heiraten ist eine Grenzerfahrung. Man erlebt es alles positiv, kann aber durchaus auch nachher happige Grenzerfahrungen geben, wie man merkt, dass man in einer Beziehung eben muss Rücksicht nehmen, muss auf die anderen hören, vielleicht die anderen nicht gängig versteht. Dort hat man als Pfarrer oder hat man als Pfarrer gearbeitet und das machen die Pfarrer heute auch noch. Mhm. Und im Gefängnis ist es natürlich auch eine Grenzerfahrung. Auf der einen Seite für die Gefangenen, die sind eingesperrt. Das ist für viele das erste Mal. Eingesperrt sein ist nichts Schönes. Und auch mit dem Personal. Wir sind ja echte Grenzgänger. Am Morgen rein ins Gefängnis, am Abend raus ins Gefängnis. Das Gefängnis so eine Welt ist wie das und doch verschoben, haben wir gesagt, das ist eine verrückte Welt und verrückt im Doppelsinn vom Wort. Es ist eine verrückte Welt, aber auch eine verschobene Welt.
Verschoben. Mhm.
Ja, und auch dort sind wir als Mitarbeiter in einer Art Grenzgänger. Und da habe ich Erfahrung mitgebracht vom Pfarramt. Und ich hoffe, ich habe das Gefühl, ich habe es gut gemacht, es ist mir gelungen, diese Grenzsituation aufzunehmen. Bei allen, vielleicht haben es andere nicht so erlebt, aber von dem her ist es nicht grundlegend neu gewesen.
Das klingt jetzt auch so ein bisschen nach, also man kann es so verstehen, im Sinn von Suchen nach einem intensiveren oder einer Häufung von intensiveren Momenten. Ist es nicht einfach langweilig gewesen als Pfarrer? Und die haben gesagt, im Gefängnis, da geht es echt um viel Existenzielleres als um, ich sage jetzt extra mal, Basar für irgendwas.
Nein, mir ist nicht langweilig im Pfarramt, aber Basar, ja.
Ich tue es jetzt extra so, also, die haben gesagt,
das hat intensive dazu, Momente. Aber ich habe spannendere Sachen gehabt im Pfarramt, als einen Basar organisieren. Wobei auch das hat sie Reiz gehabt, hat mit Leuten zu tun gehabt, aber ja, lassen wir den Basar. Was mich gedünkt hat, der Wechsel war das, ich hatte den Eindruck gehabt, ich bewege nicht mehr. Ich habe das Gefühl gehabt von mir, ich habe viel gemacht und bin gerannt. Und wenn ich rausgeschaut habe, habe ich mal festgestellt, dass immer noch die gleichen Bäume von aussen stehen. Also, so wie der Hamster im Rädli, der rennt und rennt und rennt und kommt nicht vorwärts. Das war so ein bisschen ein subjektives Gefühl gewesen. Und dann habe ich angefangen mal zu schauen. Lang vorher.
Könnte das auch damit zusammenhängen, dass ihr vielleicht den Eindruck hättet, ihr hättet bekommen, ich habe mehr bewirken dort, als ihre normalen, ja, für euch Schlusszeichen.
Ich habe schon das Gefühl gehabt, ich bewirke nicht mehr so den Haufen. Ich habe Punkte gesehen, die man ändern konnte. Es ist hart gegangen und vielleicht bin ich, ja, dann bin ich noch jünger gewesen, halt noch ein bisschen ungeduldiger als heute. Ich habe gelernt, dass manchmal Geduld ändert, das Ziel führt als Ungeduld. Aber dass man dafür schlauer werden im Alter. Und dann ist die Chance gekommen, vom Einsatz als Militärbeobachter, die habe ich wahrgenommen und bin dann ein Jahr in dem ehemaligen Jugoslawien gsi, 92, 93, wirklich im Höhepunkt vom Krieg. Auf der kriegerischen Auseinandersetzung in Bosnien. Ich war zwar kurz noch in Bosnien gsi, aber auch die Auseinandersetzung in der Ukraine zwischen den serbischen Besetzern und den Kroaten. Dort habe ich eigentlich, ja, 7 Monate an dieser Grenze gelebt, in 2 Abschnitten. Und habe mitbekommen, was eben auch dort ist grenzgängig gsi. Nicht Grenzen, die künstlich gezogen wurden, Menschen getrennt wurden. Offensichtlich, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, hat mich immer die Arbeit mit Situationen und mit Menschen fasziniert. Fasziniert mich heute noch, wo eben so eine Grenze leben.
Also eine gewisse Intensität, wo auch ein gewisses existenzielles Ding muss erfüllt sein, sonst ist es ein bisschen langweilig.
Ich weiss nicht, ob es langweilig ist, einfach das Gefühl, ich kann dort am meisten bewirken.
17 Jahre lang Gefängnisdirektor. Was hat er gelernt in dieser Zeit? Ihr habt vorhin gesagt, Geduld kann auch zum Ziel führen. Das könnte vielleicht einer von diesen Aspekten sein. Aber
das ist sicher einer von diesen Aspekten. Was ich auch gelernt habe, ist, mich nicht mehr bei allem gegen gerade persönlich angegriffen zu fühlen, auch wenn ich mich massiv ärgern konnte. Aber und was ich gelernt habe, wirklich fachlich, ist die ganze Betriebsführung, Rechnungswesen etc. Da hatte ich ja keine Ahnung, also das ganze Prozessmanagement. Das ist natürlich alles neu gewesen, hat mich fasziniert mich noch heute. Und das ist etwas, was ich wirklich handwerklich gelernt habe. Menschlich habe ich ganz viel gelernt. Ich habe nie eine so tiefe Abgrund von einer Menschenseele gesehen wie im Strafvollzug, im Gespräch mit Gefangenen. Habe ich im Pfarramt nie erlebt. Ich habe eine grosse Direktheit und letztlich auch noch Ehrlichkeit erlebt, wenn ich es draussen auch nicht erlebt habe. Wenn ihr als Pfarrer fragt, wie geht's? Ja, es geht. Und dann weicht man aus. Und wenn ich die oben Insassen gefragt habe, wie geht's, habe ich mal die Antwort bekommen, fragt doch nicht, also übersetzt, fragt nicht so blöd, wie kann es ihm gehen im Gefängnis? Ja. Dann musste ich sagen, hey, das ist eigentlich eine blöde Frage, ich habe sie gleich immer wieder gestellt, aber gerade angefügt, ich bin mir bewusst, dass das eine schwierige Frage ist, und viele haben dann gesagt, ja, ich bin selber schuld, dass ich im Gefängnis bin. Aber die Direktheit, die Offenheit, aber sie haben immer direkt angelogen, sehr oft hat man es dann gemerkt, also das war für mich eine neue Erfahrung und eine gute Erfahrung.
Auf die Frage hin, wie euch die 17 Jahre verändert Hey, als Gefängnisdirektor hat er in einem Gespräch gesagt, ich bin Direktor geworden. Das ist ja ein sehr schönes Wortspiel. Zum einen, zum anderen kann ich mir jetzt schon noch vorstellen, dass man das Bild, das man hat von den Menschen, durch so eine Arbeit auch sich davon verändern. Ist das ja im Fall so gewesen oder nicht?
Ich glaube nicht, nein. Es hat sich nicht verändert. Eure Frage hängt vielleicht so ein bisschen mit dem Bild zusammen, das man halt von einem Pfarrer immer noch fälscherweise in der Gesellschaft hat.
Dass ja, es hängt aber auch mit dem Bild zusammen, das man hat, wenn man nicht im Gefängnis tätig ist oder nie im Gefängnis ist.
Ja, also
so, ja, das Menschenbild genau. Sich verändert.
Aber ich muss aber schon beim Pfarramt anfangen. Mhm. Ich bin nie davon ausgegangen, dass die Leute einfach gut sind. Man muss ein bisschen nett zu ihnen sein, dann kommt es dann schon gut. Ich bin immer davon ausgegangen, das ist übrigens so alt und neutestamentlich und philosophisch erst recht, dass der Mensch sowohl die Fähigkeit zum Guten, aber auch zum Schlechten hat. So bin ich aufgewachsen. Mein Vater, der theologisch war, hat mir das so nicht eingerichtet, aber so gesagt, schau, ein Mensch kann, ja, wie mir ein Schulkollege enttäuscht hat, er hat gesagt, schau, ein Mensch kann eben enttäuschen. Mhm. Das kannst du auch. Aber das Ziel wäre doch das, so wenig wie möglich zu machen. Manchmal passiert es, manchmal macht man eine Äußerung, ohne zu überlegen, dass die jemand anders verletzen könnte. Da ist niemand davon gefeit. Aber da kann man darüber reden und stellt fest, der hat mich ja nicht bewusst verletzt und dann kann man mit dem umgehen. Aber bewusst jemanden verletzen. Probiere eben, das so wenig wie möglich zu machen. Weil ich weiss, dass ich das so kann, das kann ich gut. Ich kann also dann schon giftig werden, wie es muss sein, direkt auf dem Mann spielen. Aber das, dort schlägt mich böse Seite durch. Und im Gefängnis hat er halt Menschen, die eine schwere Tat begangen haben und wegen dem im Gefängnis sind, weil das Gesetz das so will. Aber ob das letztlich schlechtere Menschen sind als die, die draussen sind, das wage ich zu bezweifeln, dass die Menschen, die uns die schlechte Seite ganz brutal durchgeschlagen haben, bei den meisten einig, gerade bei schweren Delikten ist meistens einig und damit ist das Menschenbild für mich gleich geblieben.
Hat sich in dem Sinn nicht verändert. Das ist auch noch eine gute Möglichkeit, um in so einen Beruf einsteigen, überhaupt mit so einer Haltung. Oder? Wenn man sagt, in allen Menschen ist das Gute und das Schlechte vorhanden. Wie leicht ist euch die Gewaltentrennung gefallen in eurer Tätigkeit als Direktor? Ihr seid ja vorher Pfarrer gewesen. Da muss man ja, also muss man ja wie einen Hebel umlegen. Nehmen wir jetzt mal an, dass man... Oder? Man ist ja nicht mehr Seelsorger, sondern Gefängnisdirektor.
Da habe ich von Anfang an drauf geschaut. Da habe ich die Insassen schon probiert. Aber dir als Seelsorger könnt mir doch jetzt nicht in Arrest tun. Mhm. Ja, das wohl durchaus können. Ich habe von Anfang an drauf geschaut, dass ich nicht mehr Seelsorge mache. Klar hat meine Art, ein Gespräch zu führen, auf die Leute zuzugehen, ja, ich habe auch noch Katz, die zu Hause nicht lassen kann. Also, wenn ich ein Gespräch führe, ich habe das in dem Studio mit den USA wirklich trainiert. Und da bin ich schon die Leute vielleicht näher angekommen als jemand anderes. Aber ich habe nie der Seelsorge gespielt. Wie ein Insasse ist gekommen und gesagt, er hat ein privates Problem. Und ich habe gemerkt, es könnte ein seelsorgerliches Problem, also ein Problem geben, das eine Seelsorger begleiten könnte. Da habe ich gesagt, er soll sich bei Seelsorge melden. Weil, ich hätte schon eine Doppelrolle gespielt, die unehrlich wäre gewesen. Ich sage, ja, ich spiele noch Seelsorger, jetzt kommt der Gefangene und erzählt noch etwas. Und vertraut noch als Seelsorger und erzählt etwas, was er gemacht hat, was er nicht darf machen, nach Hausordnung zum Beispiel. Kann ich das nachher durchlassen, weil ich gleichzeitig noch Direktor bin? Dann behandle ich ihn bevorzugt gegenüber allen anderen, die ich es nicht durchlassen. Oder sage ich, ja, halt, das hätte er nicht dürfen, jetzt bin ich Direktor und jetzt muss ich noch bestrafen.
Also man kann nicht bei die Hüte anhaben.
Dann mache ich die Aufgabe vom Seelsorger kaputt. Mhm. Und da habe ich von Anfang an darauf geschaut, dass ich nichts Sorgiges gemacht habe.
Wer hat mich denn eigentlich in dieser Zeit, in diesen 17 Jahren, wer war euer Korrektiv gewesen in dieser Situation? Also vielleicht auch ganz persönlich für euch als Person, Hans Zoss.
Ganz am Anfang sind die beiden Herren, die ich am Anfang erwähnt habe, bei viel gefragt, wie, wo, wenn. Da haben sie gesagt, das mache ich jetzt nicht, oder das kannst du machen, oder passt dort auf. wenn ich bin mit einem Gefangenen irgendwo einen Anschlag kam, merkte, jetzt wird's emotional, jetzt komme ich nicht mehr weiter, der nervt mich, dann bin ich zu meinem Stellvertreter und gesagt, oh, lass, kümmere du dich um. Oder dort einen, wo ich vielleicht eine Auseinandersetzung hatte, hat er etwas bosget. Und dann habe ich dem Stellvertreter gesagt, mach das Disziplinarverfahren. Ich will, trotzdem, dass ich mich nervt, dass er korrekt behandelt wird. Und dort braucht es ein grosses Stück Selbstdisziplin und halt auch die Fähigkeit zur Eigenreflexion. Und ich glaube, das ist mir recht gut gelungen.
Was war die längste Zeit, die ihr eingesperrt seid in der Zelle? Habt ihr das mal ausprobiert?
Nein.
Warum nicht?
Ja, weil es nichts bringt. Weil ich kann dann noch gar nicht nachempfinden, wie es ist. Weil ich weiss, dass ich mich dann nach einer gewissen Zeit rauslassen kann. Ich weiss nicht, ehrlich nicht, wie es ist, eingesperrt zu sein, wie man delinquiert hat. Ich weiss nicht, weil ich habe nicht delinquiert und bin nicht eingesperrt. Also kann ich das nicht nachempfinden. Ich habe ein halbes Jahr als Versuchskaninchen in Knast, mich einspliessen, den Vollzugsalltag mitmachen. Aber ich weiss genau, nach dem Zeitpunkt komme ich wieder raus und ich habe nichts gemacht. Mhm. Ich habe das in meinen normalen Alltag zurück. Also habe ich alle die Ängste vor dem Rauskommen, keine Arbeit zu haben, das soziale Umfeld ist nicht das Gleiche. Die habe ich nicht, wenn ich habe mir ein halbes Jahr gesagt, einsperren. Ich habe mein soziales Umfeld, wenn ich rauskomme. Aber die Gefangenheit hat das nicht. Also kann ich es nicht hundertprozentig nachvollziehen. Eins, was ich einfach weiss, ist, eingesperrt sein, ist nichts Schönes.
Ich werde nachher, nach eurem ersten Musikwunsch, noch ein bisschen darüber reden, über die Möglichkeiten von Perspektivenwechsel, aber auch, eben, warum die einen im Gefängnis landen und die anderen die halt nicht. Ihr habt euch Beatles ausgesucht, A Hard Day's Night. Wie kommt es zu diesem Musikwunsch?
Ich bin natürlich in der Zeit gross geworden, wo die Beatles sind gross geworden. Die haben, ja, in den 60er Jahren angefangen. Da war ich 11, 12 gsi. Die haben ihn fasziniert, die haben ihn mitgerissen. Und ich höre die heute immer noch gern. Aus dieser Zeit ist ein Stück von meiner Biografie. Ist natürlich dann noch die Musik bei den Erwachsenen auf grossen Widerstand gestossen. Und ist für uns Jungen ein unheimlich gutes Phänomen. Mittel war Instrument ist gegen die verhasste Erwachsenenwelt. Das ist so eine Konstante, die sich einfach von Generation zu Generation durchzieht. Das war unser Mittel, ist ein bisschen gegen das, wo man da so hat sollen, sich zu Wehr setzen. Darum habe ich gefunden, eine Hard Day's Night, ich habe manche Tage hart gearbeitet, sogar manche Nacht durchgearbeitet, gefunden, das passt noch so ein bisschen zu meiner Biografie.
Nehmt mich jetzt aber gleich noch, wenn ihr sagt, rebellisch, muss man ja vielleicht auch sein als junger Mensch, gehört so ein bisschen dazu. Wie seid ihr denn sonst noch so gewesen als 14, 15, 16-Jähriger?
Ich war vielleicht nicht in der Form rebellisch gewesen, die Schwierigkeiten gemacht hat. Ich habe mich mehr denkerisch probiert abzusetzen. Ja, dann bin ich Pfadi gewesen, habe dann ein Fähnchen geführt, habe eine Truppe geführt, habe dort Führungsverantwortung eigentlich als kleiner Gil oder als junger Mann oder als junger Gil übernommen. Und habe vielleicht ein Stück von meinem Rebellischsein so können abreagieren und habe relativ früh gemerkt, wie es ist, wenn andere, die unter euch sind, gegen euch Druck machen. Also das war von klein auf eine gute Erfahrung, zu merken, dass man, es war schön gewesen, Fanner zu sein von einem Fanli mit 10 Gielen, die man gut hat mögen. Aber jetzt merkt, dass sie nicht immer mit allem einverstanden waren, dass Druck ist gekommen. Und, das ist für mich eine gute Schule gewesen, wo ich merke, jetzt bin ich jetzt mal in einer Sandwich-Position inne, ich dort muss lernen, umgehen damit, dass man nicht einfach nachgibt, aber dass man vielleicht sinnvoll nachgibt. Und, vielleicht kann ich mein Rebellentum so ein bisschen ausleben.
Und dämpfen gleichzeitig.
Und dämpfen, ja.
Wie heißt der Käse als
Marabu.
Marabu. Also, wir spielen für einen Marabu Beatles mit A Hard Day's Night.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say.
Das mit «Hard Day's Night» gewünscht vom heutigen Fokusgast Hans Zoss, seit einer Woche pensionierten Gefängnisdirektor vor der Strafanstalt Thorberg. Hans Zoss, wie tönt das, pensionierter Gefängnisdirektor?
Das tönt gut. Man kann auch sagen, pensioniert. Der Gefängnisdirektor bin ich gewesen. Ich habe mich nie über meinen Titel definiert, sondern immer probiert, mich aus mir selber aus zu definieren als Person.
Das kann ich mir nämlich auch noch schwierig vorstellen. Gefängnisdirektor, das ist so ein Beruf, wo wir immer froh sind, wenn wir nichts von ihm hören, weil der funktioniert alles. Es ist aber ein Job, wo man ein Unternehmen muss führen mit den verschiedensten Abteilungen. Es hat wenig Reputation, also wenig Renommee. Man sagt, ja, der ist im Knast sozusagen. Der ist zwar der Direktor, aber ist im Knast. Also, das ist jetzt nicht unbedingt der Beruf, den man wählt, um beliebt zu werden. Oder?
Ich glaube, wenn man einen Beruf wählt, für beliebt zu werden, hat man den falschen Beruf gewählt. Weil dann hat man keine eigene Meinung mehr. Dann macht man alles für nur, dass man beliebt ist.
Das ist jetzt wieder ein sehr schönes Urteil.
Das, ich weiss, ist sehr pointiert.
Ja, yeah, sehr schön.
Aber für mich war wichtig, dass ich eine Aufgabe habe, mit Menschen zu arbeiten. Wir sind im ersten Teil, wo ich gesagt habe, dass die Menschen an Grenzsituationen, das ist das, was der Hauptgrund ist, mich fasziniert hat.
Wie hat man denn reagiert, wenn ihr an ein Fest eingeladen seid, worden, an eine Party, und ja, der eine ist der Arzt, mit dem will man dann immer darüber reden, dass man da am Fuß irgendeine kleine Wunde hat und so. Und dann hat er gesagt, ich bin Gefängnisdirektor. Wie haben da die Leute reagiert?
Ja, die haben eigentlich ganz normal reagiert. Und, ja, ich kenne ihn halt nicht. Habe ich gesagt, es ist gar nicht negativ, wenn man mich beruflich nicht kennt hat, oder? Und die Abende sind dann meistens so verlaufen, dass ich mit Fragen bombardiert wurde. Für meine Frau war es manchmal ein schwierig, weil sie das Gleiche x-mal hören musste. Ich konnte nicht variieren, weil wenn es um Fakten geht, geht es um Fakten. Aber ich habe gesehen, dass das Interesse der Leute am Strafvollzug sehr gross ist. Wir hatten ja viele Anfragen, auch Kollegen in anderen Anstalten. Aber irgendwo könnte nicht einfach einen Tourismus-Spot daraus machen, oder durchlaufen, weil die Gefangenen schätzen es nicht unbedingt, wenn man sie kennt und sieht. Da habe ich Verständnis. Aber wir haben schon einen Weg gesucht, wie können wir das, was wir machen, und das Bild, das die Leute von draussen haben, ein bisschen entgegenzuwirken. Ob es gelungen ist, weiss nicht, sicher die Teile nicht, die Teile schon. Die Leute, die echt etwas lernen wollen und sagen, das interessiert mich, dann habe ich gesagt, jetzt habe ich ein ganz anderes Bild, merci. Und andere haben nach einer Stunde Führung und Vortrag und Fragen beantworten eigentlich die gleiche Meinung gehabt, weil sie eigentlich ohne grosse andere Meinung raus. Und dann muss ich sagen, bei diesen Leuten hat es mir eigentlich halb gereut, die Zeit, die ich investiert habe, weil da habe ich eigentlich den Ehrenvoyeurismus befriedigt.
Aber wie gesagt, man kommt ja immer nur in der Öffentlichkeit mit, über, wenn etwas schief läuft in einem Gefängnis, also ein Ausbruch ist, dann kommen automatisch natürlich eben auch immer der jeweilige Direktor zu Wort in die Schlagzeile. Was bedeutet das für einen Gefängnisdirektor, wenn jemand ausbricht?
Ich kann mich noch erinnern, der erste Ausbruch war im Februar 1995. Und da bin ich schon riesen geklüpft. Und nachher hat man das kommuniziert. Und nachher war das eine Notiz in der Zeitung. Kein Riesenaufwand, ja. Gehört zum Strafvollzug wieder Druckfehler.
Das heisst, mit dem rechnet man ja auch nicht mehr,
ja, oder? Aber über die Jahre hat es sich verschärft. Also heute ist die Erwartung von der Gesellschaft und von der Politik im Strafvollzug gegenüber null Fehler, 100% richtiges Handeln, 100% Sicherheit. Es ist eine Erwartung, die kein Mensch kann erfüllen. Und wie etwas schiefläuft, dann geht es Donnerwetter los, Mediale plus Politische.
Aber wie gesagt, mir kommt das alles gar nicht mit. Sobald etwas passiert, kommt man und sagt, aha, hallo, was ist da passiert?
Ja, also, genau.
Das ist ja auch so eine kleine, ja, für den Schlusszeichen, undankbare Seite von diesem Beruf, oder?
Ja, vor allem eine belastende. Für mich ist letzten Montag effektiv spürbaren Druck abgefallen, den ich die Anstalt dem Nachfolger übergeben habe und dem Verantwortlichen, der die Schlüssel verwaltet, meinen Schlüsselbon abgegeben habe. Im Rahmen dieser Übergabe habe ich innerlich gespürt, wie es leichter wird, die wieder den Beruf ernst nehmen und mich wirklich verantwortlich fühlen und sagen, die ist da vorher und übernehme Verantwortung. Dann übernehme ich auch Verantwortung für das Personal, das Fehlentscheidung gefällt hat. Wenn sie es grob fahrlässig machen, ist es etwas anderes, als jemand im besten Wissen und Gewissen Entscheid fällt, der halt schief rauskommt, bin ich vorher gestanden. Und das ist schon ein Druck gewesen, so eine Pfust im Ecken, 24 Stunden mal 365 mal 17. Und der ist weg. Mhm. Effektiv, der ist weg. Und das ist befreiend. Also.
Was hat dich denn auch in diesen 17 Jahren vielleicht auch getröstet? Oder können, wo hat dich denn auch entspannen können? Das ist ja wirklich ein konstanter Druck. Man ist ja der Baumann, wenn da
ja,
etwas passiert.
Ja, das ist klar. Also ein grosses Kompliment und ein grosser Teil hat meine Frau geleistet. Die hat manchmal hören. Und es war nicht einfach für sie. Aber sie hat mir ja entgegengekommen, hat mir ja gesagt, oh, ist das nicht eher ein Veloständerproblem oder jetzt ein Riesen, also aus der Mucke machst du einen Elefant, gibt es nicht andere Probleme? Und muss eingestehen, dass sie meistens recht hat. Dann hat man dann über das geschritten, am Schluss habe ich ein bisschen beigeben und sagen, du hast recht. Es ist so weit gekommen, dass sie mir sagen, du bist ja daheim, nicht mehr auf dem Torberg.
Das ist vielleicht auch also die Betriebsblindheit, ja, von Anführungs- Schlusszeichen, das passiert ja in jedem Beruf, ja, oder? Aber wenn das natürlich so ein Mikrokosmos ist, also ein Gefängnis ist ja eine eigene kleine Welt, oder?
Das ist es. Also, weißt du, die Gefahr von Betriebsblindheit ist in so einem Betrieb insofern kleiner, als die auf der anderen Seite die Gefangenen hat, die euer System eigentlich permanent testen.
Ja. Und hinterfragen.
Und Schwachstellen aufzeigen. Mhm. Oder dann schreiben sie Beschwerden und dann müsst ihr Stellung nehmen und dann seid ihr gezwungen, eure Entscheidungen zu reflektieren und müsst zum Schluss sagen, ja, da hätte ich auch anders können entscheiden. Dadurch sind wir schon sehr eng kontrolliert von den Insassen, denen in einer Anwalt. Wie ihnen nicht einverstanden sind mit Disziplinarentscheid, hätte können. Das sieht so vor, eine Disziplinarbeschwerde schreiben und dann müssen wir begründen, warum das so der Entscheid gefällt ist worden. Und da hat man dann schon sich selber müssen immer wieder hinterfragen. Und das muss man wollen. Und ich bin nie dahergekommen in Meinung, ich bin der, der alles weiss, sondern ich bin immer der, der noch dazu lehrt. Ich habe zwar die Hauptverantwortung, aber vom Tagesgeschäft, vom Strafvollzug, wie man das Handwerk ausübt, das wissen Mitarbeiter und Kader auf dem Torberg besser als ich nach 17 Jahren. Auch Leute, die jünger, die kürzer da sind. Für mich war viel wichtiger, dass ich geschaut habe, dass die verschiedenen Bereiche und Sparten zusammengearbeitet haben. Und es Konflikte gegeben, Reibungsflächen. Also, zum Beispiel, als wir die Schuhe aufbauen haben, haben die Gewerbmeister in den Atelier angefangen zu buggern, weil ihnen die guten Leute gefällt haben zum Arbeiten, weil die in die Schule
sich weiterbilden.
Und wir hatten den Zeitdruck vom Auftrag, etc., etc. Und das war meine Aufgabe, nicht dem Gewerbmeister zu sagen, wie er sein Atelier organisieren muss, sondern zu schauen, dass man dort eine Lösung gefunden hat, dass das vernetzte Handeln und Denken hat können funktionieren.
Der hat im Jahr 2000, wenn es mir recht ist, einen Streik erlebt. Das muss ja ziemlich heftig sein. Das ist eigentlich eine Art Meuterei, wie auf einem Schiff. Der hat auf den Streik reagiert, indem er quasi ein Arbeitsverbot ausgesprochen hat, von einem Monat, von 30 Tagen, worauf sich das Thema dann eigentlich erledigt hat. Das ist in meinen Augen als Aussenstehende sehr unorthodoxe Massnahme. Also Gefangene sagen, wir wollen nicht mehr arbeiten, und dann sagt der Direktor, die dürft jetzt auch nicht mehr arbeiten, ihr seid nämlich nur noch eingesperrt. Also heisst das ja mit anderen Worten. Ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dem so zu begegnen?
Angefangen hat es ganz an einem Montag, wo ich einen Brief bekommen von Gefangenen, wo sie Forderungen gestellt haben. Und mit Teilen der Forderungen habe ich gesagt, das ist noch gut, kommt das, weil das ist ein Mangel. Aber da können wir nichts dafür, weil wir eben mehr Sport, wir haben keinen Sportplatz, keine Turnhalle, null, nichts.
Ihr habt sogar noch immer gesagt, ihr wärt bereit, die Kapelle unter Umständen noch zu opfern, um eine Turnhalle
daraus zu machen.
Für einen Ehemann, da merkt man jetzt, wie wenig es der Pfarrer war, der da
oben. Kapelle, das ist ein Gebäude, ja, das nicht besonders schön ist.
Okay.
Aber ich so etwas bauen, das habe ich mal gesagt. Das stimmt. Aber das Gesamte haben sie dann geschrieben, und wenn ich nicht sofort handle, werde ich es konsequent. Habe ich gesagt, ich lasse mich nicht lange Druck setzen. Der Zoss erpresst mich nicht. Und habe nicht reagiert. Und nachher, am Dienstag Morgen, wo ich so 7:05 ab bin, der Hof aufgelaufen, für ins Büro kommt ein Mitarbeiter vor der Betreuung und sagt, ob ich schnell Zeit habe. Ich sage eine Notiz vor Spätschicht, wo etwas gehört von Streik. Nichts Konkretes, aber sie haben so das eine oder andere Wort aufgefasst. Und dann habe ich den Mitarbeiter gefragt, was heisst das? Was kann passieren? Als Schlimmstes. Dann sagt er mir, die kommen am Morgen zur Zelle aus, gehen aber nicht zur Arbeit, weigern sich zur Arbeit zu gehen und weigern sich auch wieder in die Zelle hineinzugehen. Und dann haben wir sie auf den Etagen und dann gibt es schwierige Situationen. Und dann habe ich gesagt, also gut, das müssen wir miteinander besprechen. Wir arbeiten heute Morgen nicht. Wir rücken nicht aus. Und dann haben wir die Zelle gar nicht auf. Das konnte gar nicht streiken. Und dann war eigentlich der Schub aus. Dann haben wir in aller Ruhe, das war eine Sofortmassnahme. Da ist mir so ziemlich gesagt, ja, wenn die rauskommen und nicht arbeiten und nicht zurück in die Zelle gehen, lassen wir sie gar nicht aus. Das ist eigentlich eine logische Folge. Ein bisschen überspitzt zu Ende denkt, was hätte passieren können. Und dann haben wir sind mit den Kader und den Betreuern zusammengehockt. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, es sind auch nicht alle. Und haben wir gesagt, jetzt machen wir folgendermaßen: bin ich, mein Stellvertreter und der zuständige Spartaleiter sind von Zelle zu Zelle. Haben protokolliert, haben jeden gefragt, wollt ihr arbeiten, wollt ihr nicht arbeiten. Haben sie jemanden gefragt, was machen die anderen zusammen? Und gesagt, ihr müsst sagen, ob ihr wollt arbeiten oder nicht arbeiten. Etwa 65 haben gesagt, nein, ich will nicht arbeiten. Wir haben gesagt, gut, gibt 30 Tage Einzelhaft. In Zellen. Oder einfach 30 Tage Einschluss in Zellen. Wir haben noch drei Zellen.
Das heisst, man hat minimale
das Minimum gemacht. Weil ich habe gesagt, wenn ich mit Kanonen schiesse, habe ich keine Munition mehr, wie es eskaliert. Und nachher haben wir denen eine Verfügung geschrieben. 60 Verfügungen geschrieben. 30 Tage keine Arbeit. Wegen dem und dem. Sie haben aber können spazieren, sie können Besuch haben, sie haben Post gehabt, sie haben den Fernseher gehabt, sie haben nur nicht arbeiten 30 Tage. Das heisst auch 30 Tage kein Geld. Und die alle anderen haben gesagt, wir gehen arbeiten. Etwa 70, wir hatten etwa 150 Gefangene, also 70, 80 arbeiten. Die sind gegangen und gesagt, das sei so schön, jetzt haben sie nicht mehr, wo am Arbeitsplatz störe. Und wir haben jeden Auftrag termingerecht können abliefern. Die anderen haben sich ins Zeug gelegt und haben gesagt, wir wollen nicht, dass wir alle drunter leiden. Und nach 30 Tagen sind wir wieder von Zelle zu Zelle. Und dann bis auf 7 haben alle gesagt, du, sie wollen wieder arbeiten. Dann sind wir arbeiten und dann war der Job aus. Und die 7 anderen haben gesagt, gut, noch einmal 30 Tage. Nach 10 Tagen haben sie mir geschrieben, sie haben alle miteinander kommuniziert über Zellenfenster. Sie wollen wieder arbeiten, habe ich gesagt, nein, die Verfügung lautet 30 Tage. Nach weiteren 30 Tagen haben sie können arbeiten können, haben wir Ruhe gehabt im Betrieb.
Hat es Momente gegeben, wo ihr Angst hattet?
Wie soll ich jetzt das sagen? Pro Tag zweimal. Ja. Wenn ich morgen ins Auto gehockt bin, auf den Torberg gefahren bin und am Abend heim. Das waren die gefährlichsten Momente von einem Alltag.
So schnell wie die Antwort kommt, wage ich zu vermuten, die Frage sei euch nicht zuerst mal gestellt worden.
Das ist so, ja.
Aber ich kann mir gleich noch vorstellen, logisch, mir ist jemand, der klar kommuniziert, aber das macht einem natürlich genauso angreifbar, wie wenn man wischiwaschi-mässig wäre. Und es ist ja nicht so, dass die Leute, wie gesagt, zum Spass dort sind, sondern sie sind eingesperrt wegen einem Delikt. Und ihr seid quasi der, der die Staatsgewalt repräsentiert, weil ihr den Strafvollzug durchzieht oder eben vollzieht. So meint ich eigentlich, ist,
ja.
Da gibt es ja auch Drohungen im Jahr, oder?
Ich hab nie Angst gehabt. Ja, vielleicht manchmal Bedenken gehabt, das sind natürlich auch Angst. Aber da hat man das geäussert, das ist ein Mannenbetrieb, aber wir können über unsere Ängste reden oder hätten es können. Da sind ja gesagt, die sollte der Herr sowieso haben, ich muss dem das und das mitteilen. Kommen wir jetzt zweit. Da hat man, das ist auch aus Weisheit raus und auch aus Verantwortungsgefühl, es darf nicht passieren. Weil, wenn der Direktor als Geisler genommen wird, dann leidet das System enorm. Ich kann mich noch erinnern, als ich frisch war, bin ich stolz mit meinen Schlüsseln durch den Betrieb gelaufen. Und ab dem dritten Tag sagt mir der damalige Verantwortliche für die Sicherheit, ich habe nicht gern, wie die so im Betrieb rumlaufen. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin doch der Direktor, sagt, ja, gerade wegen dem, der hat nicht alleine rumzulaufen, da muss jemand mitkommen. Dann habe ich gesagt, hat recht, er hat es nicht überlegt. Und, aus dem heraus habe ich dann gehandelt und von dem her habe ich mich sicher gefühlt. Bedroht worden, verbal, ja. Das sehr oft aus Frust raus oder aus dem Mekano, wo halt viele Kriminelle drinnen sind. Du musst drohen, Angst machen, dann macht der andere das, was ich will. Und eine von unseren Aufgaben war ja, genau den verheerenden Kreis aufzubrechen. Und ich kann mich noch erinnern, ein Eintrittsgespräch war, der war vor etwa 10 Minuten auf dem Torberg, hockte bei mir, kaum abgehockt, der mit dem Machen grüssen, ich sage, das ist schon Drohungen. Ausgestossen Forderungen gestellt und gesagt, und wenn ihr das nicht sofort erfüllt, ich habe draussen einen grossen Kreis, wir wissen, wo ihr wohnt, wir wissen, wo eure Frau arbeitet, und wenn euch oder eurer Familie etwas passiert, seid ihr selber schuld. Dann bin ich aufgestanden, habe nichts gesagt zum Telefon und habe dem damaligen Bezirkschef der Kantonspolizei in Burdorf angerufen und gesagt, lass mir die und die Situation, einfach, dass du das weisst. Er hat Dialekt geredet, dann sagt er noch, hast du keinen Handlungsbedarf, du hast mich jetzt einfach gebraucht, für das zu dokumentieren, sage ich, genau so ist es, merci. Und dann bin ich, was sie jetzt macht, ich sage, ich zur Polizei angerufen, weil mir eine Frau oder mir etwas passiert, ich wüsste die genau, an wen sie sich sollen wenden. Nämlich da, hey, er sie treu ernst gemacht. Dann ist der ein Weiss worden, ja, habe ich nicht so gemeint, sei ein blöder Spruch, sie so sage ich, ja, ich nehme euch ernst. Es wäre perfid, wenn ich sage, ja, das nehmt ihr nicht ernst. Ich würde sagen, ihr lügt. Und ich glaube euch das, was ihr mir sagt. Und von dem habe ich nie mehr ein Problem gehabt mit dem Insass.
Also, man braucht da Nerven aus Stahl im wahrsten Sinn vom Wort, oder?
Nein, es braucht eine dünne Haut. Dünnhütigkeit, das sage ich dem Philosoph Peter Bieri nachher, das Beste, was die Menschen haben. Da ist man noch sensibel für das andere. Wenn man dickhütig ist und Nerven aus Stahlseile hat, dann wird man zum Miesenbeisser, der Verluste in Kauf nimmt, weil er einfach seine Meinung durchsetzt. Aber der, der feine Nerven hat und dünnhütig ist, der spürt, dass nebendran auch noch Menschen sind, die man nicht einfach vertrampeln kann.
Also die Antenne immer ja, auf Empfang. Ja, und gut, aber die Nerven aus Stadien wären ja viel zitiert.
Ich meine, ja, es braucht einfach man muss sehen, du den anderen können wegstecken.
Ja. Ich würde gerne eine weitere Musik spielen, die ihr euch gewünscht habt. Das ist Jacques Lussier, «Invention à deux voix». Das ist von dem Play Bach-Album. Ja. Das ist eigentlich eine Bach-Adaption auf Jazz.
Ja.
Bach-Killermusik. Das ist naheliegend, sage ich jetzt. Aber ihr werdet sagen, es kommt aus ganz anderen Gründen. Vielleicht.
Nein, es kommt schon von dort. Ich bin aufgewachsen mit klassischer Musik und mit Jazz. Also ich bin meine zwei Süchte, das ist klassische Musik und Jazz. Und der Jacques Lussier, habe ich gefunden, würde jetzt das hier gerade, oder tut das hier wunderschön zusammenführen. Weil wenn ich ein klassisches Stück hätte gewünscht, das mir gefällt, hätten wir können jetzt 40 Minuten hören miteinander. Das wäre ja sicher interessant gewesen. Und dann habe ich mir das gewünscht, weil es eine wunderschöne Adaptation ist und eine Umsetzung von barocker Musik. Und letztlich sind Barockkomponisten, der Finder vom Swing, behaupte ich gern. Die Musik Swing, die hat den Drive getroffen. Und Lucier, den ich später selber noch live mal erlebt habe, ist das aus meiner Sicht phänomenal gelungen.
Jacques Lussier, Invention à deux voix, gewünscht vom heutigen Fokusgast am Hans Zoss. Seit einer Woche ist er pensioniert und vorher war 17 Jahre lang der Direktor von der Strafanstalt Thorberg. Hans Zoss, ihr habt vorhin gesagt, wegen dem Eingesperrtsein, dass man das nicht üben kann. Weil das ist man, oder mir ist es nicht. Ihr habt auch in einem Gespräch mal gesagt, ihr könnt die Frage nicht beantworten, ob ihr als Insasse genauso hätten können auf dem Thorberg landen wie als Gefängnisdirektor. Warum hättet ihr das nicht wollen beantworten?
Weil, wenn ich es schon gesagt habe, jeder Mensch Fähigkeit zum Guten, zum Schlechten hat. Mir ist es bis heute gelungen und ich hoffe, es gelingt mir weiterhin, so zu leben, dass ich das Gesetz einhalte und dass ich nicht straffällig werde. Aber eine Selbstverständlichkeit ist auch das nicht.
Würdet ihr denn sagen, alle die behaupten, sie wissen, wo sie stehen, die würden nicht die Wahrheit sagen?
Nein, die lügen nicht. Aber sie verkennen die Realität. Es kann ein Kollege von mir, auch Anstaltsleiter, Jurist, hat mal gesagt, und das sagen auch andere Leute, es kann jeder letztlich ein Tötungsdelikt begann. Ich weiss von mir nicht, ich behaupte heute, dass ich das im Griff hätte, aber wie jemand meine Frau würde umbringen, auf brutale Art, ich weiss nicht, wie ich würde reagieren. Ich weiss nicht, ob ich auf das Mal so würde reagieren, wie die Leute, die ich heute eigentlich haben müssen sagen, hey, so könnt ihr nicht. Ein rechtsstaatliches Handeln ist das zentrale Handeln. Da bin ich auch felsenfest davon überzeugt, aber wenn ihr emotional dermassen aus dem Gleichgewicht seid, dann könnt ihr, habt ihr, wenn ihr die Emotionen nicht im Griff habt, habt ihr das Handeln nicht mehr im Griff. Und da kann ich nicht hundertprozentig ausschliessen, dass ich das Delikt begehen könnte.
Das heisst, ihr lasst auch einfach den menschlichen Zwischenraum offen und sagt nicht, das ist per se. Und das erklärt vielleicht auch, warum es dir sagt, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
Nein.
Wo ja ganz viele Leute fordern.
Ja, und man führt heute Listen und schreibt viel Papier und hat Standards und Checklisten und alles, und wüsste mehr Papier, lieber nicht mehr Sicherheit.
Es gibt auch immer wieder Leute, die ganz drakonische Strafen fordern. Todesstrafe ist so ein Thema. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden. Und zwar hat es ein Szenario gegeben. Stellen Sie sich vor, ein 21-Jähriger wird zum zweiten Mal wegen Diebstahl verurteilt. Dieses Mal hat er einen Farbfernseher gestohlen. Welche Strafe soll er bekommen? Für die Gefängnisstrafe entscheiden sich allen voran die Mexikaner mit 70% und auf dem Platz 15 ist die Schweiz mit 12%. Also sehr, sehr weit hinten, aber die Entwicklung ist doch dahingehend, dass man harte Hand und starke Repression eigentlich fordert für fast alle Straftaten. Die werden jetzt sagen, das nützt nichts, weil Strafe sowieso nichts nützt. Aber habt ihr Verständnis für Leute, die sagen, ich möchte gerne mich sicherer fühlen?
Ich habe Verständnis, dass die Leute sagen, ich will als unbescholtener Bürger in Sicherheit leben. Das ist unbestritten, das will ich auch. Als ich Krux sehe, und das sage ich nicht sehr ungeschützt und pointiert, man fordert vor allem politisch schärfere Strafen, man tut das Gesetz verschärfen, aber die Mittel, die es braucht, dass man dort Leute überführen kann, die gibt es nicht. Es gibt die schweizerischen Polizeikorps haben massiven Unterbestand und sind immer auch gerade die bürgerlichen Parteien, die mehr Sicherheit fordern. Aber im Kanton Bern, wo es darum gegangen wäre, den Sommer das Polizeikorps aufzustocken, haben die bürgerlichen Parteien eingestimmt.
Kostet zu viel.
Mhm. Aber sie fordern neue Gesetze, fordern, aber die Mittel für die Gesetze umzusetzen hat man nicht. Und dem sage ich am Stimmbürger und Stimmbürger in Sang in die Augen gestreut. Und nicht ehrlich. Ich weiss, das heisst vielleicht die Leute nicht gerne gehört.
Ja,
aber muss auch mal gesagt
sein. Ihr dürft eure Meinung frei äußern. Wäret ihr dafür, dass es mehr Mittel gibt? Oder findet ihr, eigentlich ist es gut, wie es ist? Es müsste einfach ein bisschen sensibilisierter sein. Mal.
Vielleicht müsste die Gesellschaft auch wieder lernen, besser heranschauen. Das ist das eine. Heute kann man sieht man Leute, die bei Schlägereien vorbeilaufen, weil ich will mit der Polizei nichts zu tun haben. Oder ich will nicht reingezogen werden. Durchaus so verständlich, wie man hört, was da vor sich geht. Aber es reicht nicht, Gesetze zu verschärfen. Und man kann sie gar nicht durchsetzen. Ich glaube, unsere Gesetze, die wir haben, die Länge. Wir müssen nur den Mut haben, sie anzuwenden und dem Staat die nötigen Mittel geben. Und ich kenne etliche Polizisten, und wisst ihr, wie der mit dem geredet hat, und er sagt, er ist das siebte Wochenende, wo ich hintereinander hatte Dienst gehabt, wegen Hochrisikospiel, wegen unbewilligten Demonstrationen und so. Und er sollte dann noch verschärfte Gesetze durchsetzen. Irgendeinmal nimmt die Motivation ab, und das ist, weil wir unterdotierte Gore haben. Und das ist eine gefährliche Entwicklung.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das für den Polizist selber mit der Zeit auch nicht mehr so lustig ist und er auch nicht mehr so fit
ist. Ja, natürlich würde er am Ende morgen Geschwindigkeitskontrollen machen, ja. Um Schulhäuser herum. Ja. Und dann müsst ihr hören, was sie hören von denen, die angehalten werden. Ja, so geht es eben auch nicht. Ich glaube, dort müssten wir uns als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger halt wieder lernen, ich sage Gesetz halten. Wir haben nicht vergeben doppelt so viele Strassentote im Kanton Bern vor einem Jahr. Letzten Mittwoch zwei Kinder und eine Frau einfach am Strassenrand gelaufen, haben den halben Tag und wird über den Haufen gefahren. Da hat jemand nicht geschaut. Mhm. Und heute ist es so, dass die meisten halt mit dem Handy rumfummeln und Auto fahren und lieber aufs Handy schauen, was eine Freundin für ein SMS geschrieben hat. Dann nimmt man Kollateralschäden offenbar in Kauf, weil die postulieren, machen, sitzen, ein Handyverbot beim Autofahren. Dann läuft die Gesellschaft besorgt, weil da will man sich doch in Freiheit nicht einschränken.
Aber also dort wären wir in diesem Konflikt. Also einerseits wünschen sich alle mehr Gesetze, oder viele wünschen sich mehr Gesetze,
harte Hand. Aber wenn man es nicht kontrollieren kann. Wenn dann nachher keine Strassenkontrolle machen, weil die Polizei nun nicht an allen Orten kann sein, nützt es wieder nichts. Also muss man es nicht machen. Also das wollte ich sagen. Also die Gesetze, die wir haben, länger. Aber wir müssten die nötigen Leute haben, für sie durchzusetzen. Nicht den Strafvollzug. Wir kommen erst ganz am Schluss, das hinterste Kette. Aber vor, ich behaupte, die Strafe an sich, rein theoretisch, ist ja die Strafe da, für das Gesetz zu schützen. Das ist ganz klar. Von dem her hat Strafe Sinn. Aber, dass sie wirkt, eine Strafandrohung allein wirkt nichts.
Sonst wären wir auch seit dem Mittelalter.
Zu verwünscht werden, nützt etwas. Mhm. Blödes Beispiel. Alle sagen, das können wir nicht bringen, darum bringen ich es. Wie ihr wisst, dass auf einem Autobahnabschnitt die Chance 95% ist, dass ihr in eine Geschwindigkeitskontrolle kommt. Dann fahren alle 120. Aber wenn ihr wisst, dass sie 5% ist, dann fahren die wenigsten 120. Und das ist eigentlich auch, ja, weisst, ich fahre immer 140. Das liegt noch gerade drin. Das ist ein bewusster Gesetzesverstoss. Und wenn man, es kommt darauf an, was man als Delikt definiert. Ist es ein Delikt, wenn man gegen das Gesetz, gegen irgendein Gesetz verstoßt oder nur ein Strafgesetz? Und dort passieren ganz viele Unfälle mit Toten, mit Schwerverletzten, weil man eigentlich bewusst das Gesetz übertritt und nicht mehr bereit ist, sich an das Gesetz, das wir Bürgerinnen und Bürger als Urne haben angenommen, einzuhalten. Und dort muss die Gesellschaft selber wieder lernen, umdenken.
Hans Zoss, letzte Frage. Wann ist euer letzter Gesetzesbruch vonstatten gegangen?
Bewusst? Weiss ich nicht. Ich habe, glaube ich, nie bewusst das Gesetz übertreten. Aber mein letzter Verkehrssünde in dem Sinn war vor etwa 5 Jahren. Da habe ich ausgangs an einem Dorf ein Auto überholt, das geschlarpet ist. Und nachher, als ich überholt habe, sage ich noch, jetzt Scheinwerfer hat mir der noch, eine Woche später ist durch den Brief von der Polizei. Und ich habe ohne zu murren zahlt, bin selber die Schuld gewesen.
Das war auch der, einer von diesen Momenten, wo ihr sowieso vielleicht schon ein bisschen glatt seid, oder? Entgegen meinem
heutigen Gefühl von... Ja, er ist einfach geschlafen, er hat blinkt, du bist unsicher, und denkt, jetzt kommt nichts entgegen, breite Strasse, Ausfahrtsdorf, jetzt überholst du dich, habe beschleunigt, und nachher... Ja, ich war selber schon.
Gut. Also, Hans Zoss, weiterhin eine gute Zeit, ein gutes Pensionären da sein. Ihr seid nicht ganz untätig, ihr werdet eine Stiftung präsentieren. Ich nehme aber an, es hat genug Zeit für Spaziergänge. Vielleicht gar nicht so viel Auto fahren. So. Das ist ja auch noch so ein bisschen kontemplativ. Merci für den Besuch und eine gute Zeit.
Merci vielmals.
Das war der Fokus mit Hans Zoss, ehemaliger Direktor von der Strafanstalt Thorberg. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche.
Well, the world lost a good man. When we lost Dr. Martin Luther King, a man who tried to do everything. He tried to keep the world in peace. And now the poor man is gone to rest. But go on, Dr. Martin Luther King, take your rest. It'll always be another Luther King. It was early one evening when the sun was sinking down. We'll laugh in the evening. Some dirty sniper shot Martin Luther King down. He wasn't nothing but a coward. He dropped his gun and run. But he will never have no peace, he'll always be on the run. The words that he said just before he died, that I'm going up on. I'm going way up on the mountain top. Well, nobody. nobody know. And nobody seemed to care. Seemed like the whole world, the whole world is in sin. Oh, Lord, yes, in sin. What will become of me? I say, Lord, have mercy. Lord, have mercy on his family. They shot him down just like they done all the rest. Shot down Abraham Lincoln. Shot down President Kennedy. And they took poor Martin Luther King. So you know I don't stand a chance. I ain't nobody. I know you people. I know you glad you ain't none of me. I know you people glad. I know you glad you're white and free. Oh yeah, white and free. Oh, what will become of me? I am begging, yes, I'm begging to be.